Jetzt wird's ernst. Das ist der Not So Urban Podcast und ich habe diesmal Alexander Marling am Telefon, an der Leitung. Wir machen das per Zoom, wir machen ein Faninterview. Und Alexander Marling ist Autor, weil wir zurzeit gerade eine Autorenreihe machen. Also ich interviewe mehrere Autoren hintereinander, frage sie über ihren Schreibprozess, über ihre Bücher ab, um einfach mal so einen Vergleich zu kriegen und auch einfach mal so ein Bild zu bekommen, wie Autoren heute arbeiten. Hallo Alexander.
Hi.
Freue mich, dass du dabei bist und wir machen es wie immer. Du hast am Anfang die Chance, dich einfach vorzustellen. Du darfst natürlich dann über dein Buch sprechen. Du darfst sagen, was für ein Buch das ist und nutze es so weit, wie du willst.
Ja, hi. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, wie du schon gesagt hattest, ich heiße Alexander Marling. Ich habe bis jetzt ein Buch auf dem Markt über den Buxhaus Verlag veröffentlicht und mein Erstling, den habe ich geschrieben mit 27, jetzt bin ich 30. Und das zweite Buch ist auch fertig. Und am dritten arbeite ich, das rede ich mir zumindest ein. Und ja, ich denke, dass ich in der Krimi-Thriller und vielleicht schon Horror-Ecke beheimatet bin und auch weiterhin in den Bereichen schreiben werde. Allerdings schreibe ich wahrscheinlich weniger als der Otto-Normal-Autor, der vielleicht jeden Tag oder jede Woche schreibt. Das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir sind das so forcierte Zeiten, in denen ich schreibe und über mehrere Monate hinweg. Und dann ist aber auch wieder Ruhe. Und so entstehen dann am Ende meine Bücher mit viel Vorarbeit und wenig Nacharbeit. Zum Glück habe ich ein sehr, sehr gutes Lektorat und Korrektorat gehabt bei meinem ersten Buch, was ich sehr schön fand. Und ich denke, das ist jetzt wesentlich besser lesbar als in der ursprünglichen Fassung.
Okay. Ich habe gesehen, das ist Band 1. Du machst eine Serie.
Richtig.
Also das heißt, du hast dich ganz bewusst dafür entschieden, dass du nicht abgeschlossene Bände machst, sondern dass du das offen lässt nach hinten. Oder hast du schon gesagt, okay, nach dem dritten Band ist dann Schluss mit der
Protagonistin? Genau. Ja, richtig, ist richtig. Nach dem dritten Band ist vorbei. Erstmal, ich habe zwar Ideen, wie ich das weiterführen will und das auch schon relativ konkret. Ich habe aber andere Buchideen noch, die ich sozusagen nach der Rubia Peus Trilogie erstmal angehen möchte und dann kann ich überlegen, ob ich das weiter fortsetze oder ob ich doch noch andere Sachen schreibe. Also es ist genug Material in meinem Kopf und in den diversen Notizbüchern, die ich für jedes Büchlein habe, an Ideen da. Von daher denke ich, dass erstmal drei, das ist gut.
Das Gesetz der Serie hat sich ja so in der letzten Zeit so ein bisschen verfestigt. Also die meisten Autoren arbeiten mittlerweile an Serien, sehr wenige arbeiten an dem einen abgeschlossenen Roman. War das für dich einfach folgerichtig, dass du gesagt hast, ich möchte eher eine Serie machen als schon ein abgeschlossenes Ding?
Ja, eigentlich schon. Also ich hatte mich so ein bisschen orientiert an, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der hat die Flavia De Luce Bücher geschrieben und Alan Bradley heißt er. Und da war das für mich sehr augenscheinlich, wie gut es funktioniert, wenn man so eine unendliche Reihe hat. Also die Figur in seinen Büchern wird auch nicht älter, die ist immer 11. Und der hat halt hintereinander weg immer diese Bücher und das fand ich toll. Aber ich habe während des Plottens und während des Entwurfs der Kompletthandlung eigentlich gemerkt, dass das Material, was ich habe und die Ideen, die ich habe, am besten funktionieren, wenn ich da nach Band 3 sage, so jetzt ist erstmal Schluss. Und ja, ich denke, es ist auch merkwürdig, dass es meistens auch so zu Trilogien neigt und dass ich dann auch in diese Trilogierichtung neige. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, ist mir dann auch erst später aufgefallen, dass ich voll in diese Serienklischee einschlage.
Okay, aber deine Heldin entwickelt sich weiter, das heißt, sie ist nicht immer im selben Alter, sie wird, oder?
Richtig.
Okay, gut. Du hast dich für einen Verlag entschieden. Oder hat sich der Verlag für dich entschieden?
Nee, ich habe mich für den Verlag entschieden, aber ich hatte einen Bewerbungszyklus, da habe ich an vielleicht 12 Verlage oder so, habe ich Bewerbungen rausgeschickt, also relativ maßgeschneidert, dass ich dann also auch das Exposé angepasst habe an die Vorgaben oder das Bewerbungsschreiben angepasst habe und sowas. Und über den Weg habe ich das dann gemacht. Und Buxhaus hat halt diese so eine Online-Bewerbung gehabt, wo man das halt einfach reinhauen konnte. Das fand ich super. Also ich habe Verlage sowieso ausgeschlossen, die nur postalisch Manuskripte annehmen, weil ich mir irgendwie dachte, das ist in der heutigen Zeit, kann das nicht mehr der richtige Weg sein, nur postalisch Manuskripte anzunehmen. Und ja, und dann haben die sich tatsächlich für mich entschieden, nach langer Wartezeit. Also ich habe bestimmt 2 Monate gewartet.
2 Monate ohne Reaktion oder kam denn...
Ohne Reaktion. Und urplötzlich, ich saß auf der Arbeit und bekam eine E-Mail und da stand dann so, ja, wir würden jetzt hier gern das mit Ihnen machen. Und das fand ich halt super.
Hm. Du bist also auch nicht über einen Agenten gegangen? Du hast immer bloß Verlage angeschrieben?
Richtig, genau.
Okay, der traditionelle Weg.
Ja, naja, es hat ja auch funktioniert. Also es ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man sich so an ein paar Regeln hält. Also wenn man das dann nicht übermäßig strapaziert, dass man das Exposé nicht zu groß macht, dass man das Anschreiben nicht zu umfangreich macht und sowas. Ich denke, wenn man weiß, dass die Leute da ganz wenig Zeit haben, um sich Manuskripte durchzulesen, dann muss in der Kürze die Würze liegen. Und ich denke, wenn das funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, genommen zu werden.
Mhm. Ja, Exposé ist ja bei vielen noch ein Problem, weil sie nicht daran denken, dass sie ja eigentlich im Prinzip auch ja die Auflösung des Plots da reinschreiben müssen. Also sie denken immer, sie müssen da irgendwie Spannung reinbringen. Du hast das Ding nüchtern geschrieben oder hast
total,
du...
Total nüchtern. Also, okay. Dass die Leute absehen, um was es geht, was ich vorhab, in welche Richtung es geht. Ich habe eine Charakterentwicklung drin gehabt, also in welche Richtung sich meine Haupt- und Nebencharaktere entwickeln. Und was ich geplant habe, also ich hatte da schon eine Reihe geplant, wie viele Bücher jetzt nicht. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich mich beworben hatte. Aber dass es eine Reihe ist und dann habe ich auch einen Reihenvertrag bekommen.
Okay. Und die Möglichkeit des Self-Publishings hast du von vornherein ausgeschlossen oder war dir nicht sympathisch oder hast du gesagt, okay, das ist der Fluchtweg, wenn gar nichts mehr geht?
Nee, also für mich war es von Anfang an klar, dass ich den Weg über einen Verlag gehe, schon allein daraus, dass ich ja selber Mediengestalter bin und immer in Verlagen gearbeitet habe. Zwar halt in Zeitschriftenverlagen, aber ich kenne das die Branche ganz gut. Und für mich war es klar, dass ich über den Verlag gehe, aus dem einfachen Grund, weil das Self-Publishing in der Masse an Aufgaben, die ich selber machen muss, und natürlich der monetäre Aufwand, der damit verbunden ist, das war mir einfach zu groß und zu viel. Also klar, ein Cover kann ich selber machen, das funktioniert noch, ja, aber den ganzen Rest müsste ich halt bezahlen, wie ein Korrektorat und Lektorat und sowas. Und dann überlege ich mir das, ob ich da mehrere tausend in ein Projekt pumpe, was wahrscheinlich das Geld nicht wieder reinholt.
Mhm. Die Gefahr oder die Ängste, die manche beim Verlag ja auch haben, ist, dass der sich zu sehr aus kommerziellen Gründen oder aus welchen auch immer in den Inhalt der Geschichte einmischt. Wie viel freie Hand hat man tatsächlich?
Ich hatte komplett freie Hand. Also bei mir war es ja so, dass das erste Buch bereits fertig war, als ich mich damit beworben habe. Und die Korrekturphase, in der ich sozusagen nochmal eingreifen musste, war Mitte Oktober war das, vergangenen Jahres. Und es hat insgesamt, ich glaube, 2 Wochen gedauert und dann war ich fertig. Also ich hatte 4 Stellen, in denen ich eingreifen musste. Davon war eine komplette Logiklücke, wo ich mich schlicht und ergreifend verzählt hatte und das an mehreren Stellen nochmal korrigieren musste. Und das andere waren Sachen, die vielleicht zu willkürlich schienen oder vielleicht für den Leser, das mythische Wesen Leser, dann doch irgendwie vielleicht nicht gut genug erklärt war oder zu weit hergeholt oder so. Aber das war jetzt nie irgendwas, was so fundamental war. Also es war jetzt nicht so, bitte ändern Sie Ihren Mörder oder sowas, wir wollen einen anderen haben. So, das kam da nicht.
Mhm.
Ja, also was da war an Korrektur, war völlig sinnvoll. Also das war, da habe ich auch nicht widersprochen.
Mhm. Lektorat und Korrektorat, das hat beides der Verlag dann gestellt.
Richtig.
Und Covergestaltung hat dann auch der Verlag gemacht?
Ja, hat er gemacht, aber ich habe den Vorentwurf hingesendet. Wie gesagt, ich bin selber Mediengestalter. Ich habe mir das überlegt, was ich gerne hätte und habe es dann in ein paar Stunden Arbeit zusammengeschustert in Photoshop, habe die Schriften dazugelegt und wie ich mir das so alles vorstelle und habe noch versucht, deren Stilistiker so ein bisschen aufzugreifen, damit es also auch in deren Verlagsbild reinpasst. Und das hat super funktioniert. Und ich hatte innerhalb, also ich habe den Vorschlag eingereicht und dann hat das bei denen nochmal ein Grafiker aufbereitet. Und ich glaube, das hat eine Woche gedauert, da konnte ich den Titel freigeben und das war problemlos. Mhm. Also der sah dann auch so aus, wie ich den gemacht habe.
Prima. Jetzt ist dein Buch seit November draußen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gell?
Genau.
Und wie geht's jetzt weiter? Machst du Werbung dafür?
Also ja, ich mache Werbung dafür, meistens auf Social-Media-Kanälen. Also ich versuche es in Facebook-Gruppen. Ich muss mich jetzt noch in Twitter einarbeiten und alle anderen Plattformen, wo es sich anbietet, da tätig zu werden. Jetzt bin ich natürlich aufgrund auch privater Umstände noch nicht so richtig damit fortgeschritten. Mir fehlt auch noch eine eigene Website und sowas. Und das muss ich aber alles noch machen. Das kommt jetzt auch in den nächsten Monaten. Und ich denke, dass ich dann, wenn das ganze Ding steht, auch stärker in diese Werbegeschichten eingehen werde. Aber da muss ich mich auch so ein bisschen mit dem Verlag absprechen und schauen, dass ich da nicht Werbemaßnahmen selber initiiere, die der Verlag ja kontraproduktiv fände. Das wäre dann doof, weil ich will mich mit dem auch nicht zerstreiten. Mhm. Und ich denke, dass das auf eine gute Kommunikation, dass es auf eine gute Kommunikation ankommt. Und ich denke, wenn das gegeben ist, dann kann man auch gute Werbemaßnahmen starten.
Ich frage jetzt mal ganz naiv, wie macht man denn als Autor auf Facebook, Instagram oder Ähnliches eigentlich Werbung? Ich erlebe das ja durchaus auch als Leser oder sowas, dass ich immer wieder sehe, dass Leute mir ihr Buch 50 Mal, wenn ich denen folge, im Monat dann vors Gesicht halten und sagen, sie haben es geschrieben. Gut, das ist, wo ich sage, irgendwann habe ich es dann satt, da gucke ich es mir dann auch nicht mehr an. Ne?
Nee, also das mache ich auch nicht, das will ich dann auch nicht. Also ich würde jetzt nicht irgendwie zigmal mein Buch da posten. Nee, ich bin in diversen Werbegruppen, also von Autoren für Leser. Mhm. Da bin ich einmal drin und dann hat meine Freundin hat eine relativ große Gruppe, die ist aber nicht themenverwandt, also vielleicht inhaltlich mit dem Buch, aber jetzt nicht mit Lesen oder mit dem Schreiben von Büchern. Aber da hat sie Werbung gemacht und die kam auch ganz gut an. Also da hatte ich auch ein paar Vorbestellungen dadurch. Und Instagram ist halt immer so ein Ding, da muss man im Austausch mit dem Leser bleiben. Und das ist für mich. Also ich war als Fotograf auf Instagram tätig und ich weiß, was das für eine scheinheilige Welt da ist, die sich da einem eröffnet, wenn man auf Instagram tätig ist, besonders in der Kunst- und Influencer-Szene.
Ja, ja, ich finde Instagram ist extrem schwierig als Autor. Also ja, als Fotograf kannst du ja immer Futter nachliefern, das läuft ja so irgendwie, dann hast du mal was, dann hast du mal wieder nichts, aber du kannst dann mindestens einmal pro Woche ein Bild hochladen. Als Autor stelle ich mir das, ich bewundere es, wenn jemand sagt, er ist erfolgreich auf Instagram als Autor, ich weiß nicht, wie es geht, ne?
Würde ich jetzt so auch per se nicht wissen aus dem Stegreif, ich würde es mir auch angucken und schauen, ob es sich lohnt und ob ich von mir aus entwickeln könnte, also Ideen entwickeln könnte, wie ich eine Instagram-Zielgruppe anspreche auf die Art, die funktioniert. Wenn ich da zu keinem Ergebnis kommen würde, dann würde ich das auch nicht machen. Also ich würde nicht was über den Ast brechen und Hauptsache, ich bediene alle Social-Media-Kanäle, das würde ich halt nicht machen. Ich denke, da sind Plattformen wie Facebook und Twitter wesentlich besser geeignet, zumindest was das Bewerben von Büchern angeht. Also vielleicht bin ich naiv und das funktioniert super über Instagram, aber ich wüsste jetzt nicht wie, muss ich auch sagen.
Machst du Lesungen?
Ich würde gerne Lesungen machen, aber es ist bis jetzt noch zu keiner gekommen. Hinzu kommt, dass ich Vorlesen erstmal üben müsste. Also ich glaube nicht, dass ich mich einfach vor eine Gruppe setzen kann und mal eben was lockerflockig vorlese. Das muss ich noch üben. Da weiß meine Freundin aber auch Bescheid, dass da Abende auf uns zukommen werden, in denen ich übe vorzulesen und sie mir sagt, was sie gut und was sie schlecht daran fand. Dann hoffe ich, dass ich das ausmerzen kann, was schlecht ist und das bestärken kann, was positiv ist. Und noch haben wir die Zeit, weil ich werde auch Mitte dieses Jahres, werde ich Vater und dann wird es sowieso nochmal so ein bisschen schwierig. Ne? Und also habe ich jetzt ein halbes Jahr noch, um Vorlesen zu üben.
Gut, du kannst natürlich deinem Kind dann mit beruhigender Stimme etwas vorlesen. Ne?
Das stimmt allerdings.
Klar. Kommen wir zum Schreibprozess, der ja eigentlich der ganzen Geschichte vorausgeht. Und da ist natürlich bei vielen Autoren so der Unterschied, manche schreiben einfach so drauf los und dann entwickelt sich das irgendwie und dann sagen sie sich, okay, jetzt bin ich an einer bestimmten Stelle, jetzt müsste ich mir mal überlegen, wie es weitergeht und fangen dann an zu plotten. Andere sitzen vorher schon da und überlegen sich, ich will ein Buch schreiben und machen sich den kompletten Plot. Wie ist das bei dir?
Ich gehöre zur zweiteren Autorenart. Ich plotte alles vorher durch, also nicht nur, dass ich mir irgendwie meine Meilensteine aufschreibe, die ich gehen will oder weiß ich nicht, Charakterentwicklung. Es gibt ja so unterschiedliche Herangehensweisen, wie du schon sagtest. Bei mir ist es so, ich entwickle alles erstmal auf Zettel und Papier und Stift und dann wird erstmal alles durchgeplottet. Also ich bin jetzt auch gerade dabei, im dritten Buch genau das zu machen, dass ich mir kapitelweise das aufschreibe, was geschieht. Das darf nie mehr als eine vorder- und rückseitig beschriebene A4-Seite sein. Und das ist erstmal die Kapitelübersicht. Und wenn ich die habe bis zum Schluss, dann greife ich nochmal weiter vorne ein, um dort die Grundsteine zu legen für die weitere, also wenn ich zum Beispiel aufs Ende vorgreifen will, wenn ich da so einen Hinweis geben will oder sonstige Sachen, dann fange ich an, wenn diese erste Plotting-Phase abgeschlossen ist, fange ich an, weiter vorne nochmal einzugreifen und dort also sozusagen das Geflecht zu verdicken und dann fange ich an, eine Szenenübersicht zu schreiben mit geschätzter Wortzahl und ich versuche am Ende immer so auf 80.000 Wörter rauszukommen oder 100.000 Wörter, aber ich habe gemerkt, dass 80.000 Wörter sind völlig ausreichend und da neigt man auch nicht dazu, das irgendwie sinnlos zu füllen und das funktioniert. Und wenn ich dann halt auch weiß, wie viele Wörter in etwa eine Szene haben wird, also ist immer schön, wenn es mehr Wörter werden, als ich angedacht habe, weil die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es nicht so viele werden, wie ich angedacht habe. Und dann ist es immer ganz angenehm, wenn ich mal doch ein längeres Kapitel oder eine längere Szene habe. Und dann fange ich an, das runterzuschreiben, wenn ich diese Szenenübersicht habe. Und dann funktioniert das.
Du arbeitest erstaunlich strukturiert. Ich bin überrascht.
Das muss ich, also weil ich überall so arbeite. Auch in meinem Beruf muss ich unfassbar strukturiert sein. Und beim Schreiben ist es nicht anders. Wenn ich anfangen würde, dort chaotisch, also dieses Discovery Writing zu machen, dass ich versuchen würde, meine Handlung zu entdecken, während ich schreibe, das funktioniert nicht. Da würde ich von einer Blockade in die nächste schlittern. Und über den Weg funktioniert es, weil ich diesen Kreativprozess einerseits aufteilen kann. Ich habe den Kreativprozess schreiben und ich habe den Kreativprozess Handlung entwickeln. Und ich packe den halt nicht zusammen, sondern ich trenne den voneinander. Und auf diese Art kann ich mich halt mehr auf das eine beziehungsweise das andere konzentrieren.
Wie viel schreibst du pro Tag oder wie viel Zeit kostet dich das?
Also ich versuche immer so 1,5 bis 2 Stunden zu schreiben und dann bin ich bei im Maximum 2.500 Wörtern am Tag. Also es kann auch mal weniger sein. Ich kann auch mal einen schlechten Tag haben und 500 schreiben. Aber wenn ich einen durchschnittlichen Tag habe, dann schreibe ich 2.000 Wörter. Und wenn ich einen guten Tag habe, dann 2.500. Alles darüber hinaus wird qualitativ fragwürdig.
Wenn du so strukturiert rangehst, wie oft überarbeitest du am Schluss dann den kompletten Text?
Gar nicht.
Gar nicht. Also, ja, ich hatte mir sowas gedacht, deswegen habe ich gefragt. Ne?
Das ist das Positive an dieser Arbeitsweise. Mhm. Ich will es auch nicht mehr, weil ich hätte ehrlich gesagt Angst, dass ich, wenn ich weiter vorne im Plot eingreifen müsste, weil ich mich verheddert habe, dass ich dann Plotlöcher aufreiße und Unlogiken in die Handlung bringe, die ich dann wieder irgendwie kitten müsste. Und das ist ein Prozess, den ich überhaupt nicht haben möchte. Und der ist mega unangenehm, finde ich. Und deswegen bin ich so strukturiert und versuche das sozusagen so aufgeteilt zu machen, einfach aus dem Grund, damit ich halt die Sicherheit habe, dass wenn ich am Ende das ganze Ding nochmal lese, höchstens kleine Unlogiken beseitigen müsste, aber keine, die jetzt handlungsübergreifend oder handlungsstrangübergreifend ist, weil das wäre fatal.
Wie gehst du dabei vor? Nutzt du dann Karteikarten, irgendwelche Zettelchen, die du hinklebst oder hast du ein Tool dafür?
Ich mache das total oldschool. Ich habe einen A4 College Block und da schreibe ich alles runter. Und dann habe ich noch ein extra Büchlein mit meinen Figuren und auch mal, wenn ich Handlungsräume habe, die sich wiederholen, dann habe ich die skizzenhaft mal aufgezeichnet, so von oben, damit ich dann etwa so eine Vorstellung habe, wie sich die Räume auftun, wenn ich schreibe. Und am Ende habe ich noch so ein kleines, ja, so ein Geflecht an Figuren, sage ich es mal, die irgendwie miteinander verbunden sind. So Und dann hört es aber auch schon auf. Also ich mache mir vielleicht mal einen Zeitstrahl. Das stimmt schon, vor allen Dingen, weil ich im ersten Buch habe ich halt nur einen Handlungsstrang gehabt, den ich verfolgt habe mit Nebenhandlungen. Und jetzt ist es so, im zweiten Buch hatte ich zwei Handlungsstränge und im dritten Buch, ich habe drei Handlungsstränge. Und da wird es jetzt tatsächlich schwierig. Das merke ich auch selber, dass die miteinander zu verflechten ist unfassbar schwierig. Und deswegen ist der Plotting-Prozess gerade sehr im Stocken, aber es funktioniert zum Glück.
Mhm. Du beschreibst im Thriller-Genre, also das heißt, du bist in der Jetztzeit angesiedelt, du bist nicht im Fantasy-Bereich oder sowas. Musst du recherchieren?
Ja, auch. Gar nicht mal so wenig. Also das fängt vielleicht an bei Belüftungssystemen von Hochhäusern oder das geht weiter bei, wie Psychiatrien aufgebaut sind. Also das erste und das zweite Buch handelt ja in der Psychiatrie. Solche Sachen, das geht bis hin, dass ich meine Mutter anrufen muss, also die ist ja Ärztin, und die muss ich dann anrufen und fragen, wie lange man mit einer Messerwunde im Bauch noch so wohl überleben kann.
Oder ach ja, die typischen Autorenfragen.
Die typischen Autorenfragen.
Okay.
Ja, das ist ganz typisch bei mir, dass die Anrufe kommen. Da ist keiner vorgefeit bei mir in der Familie. Auf sowas muss man sich vorbereiten, wenn man mich kennt, dass dann solche Anrufe kommen.
Wenn du das jetzt anteilig siehst zum reinen Schreibprozess, was macht die Recherche aus?
Ist das, das nicht so viel.
Das ist nicht so viel?
Nee, minimal. Also am Ende, wenn ich tatsächlich recherchieren muss, weil ich mich irgendwo nicht sonderlich gut auskenne, das wäre schon mal so ein Ding, wo ich dann auch überlegen würde, würde ich überhaupt großartig darüber schreiben wollen, wenn ich mich per se gar nicht so gut mit der Materie auskenne und mich erst mega reinlesen muss. Mhm. Das ist für mich immer schwierig. Wenn ich schon sowieso so einen Hang für das Thema habe oder ein Faible für das, worüber ich schreiben will, dann habe ich natürlich auch, zumindest gehe ich davon aus, ein ganz gutes Verständnis der Materie und kann mich dann ganz gut daran einarbeiten. Wenn ich mich jetzt aber, was weiß ich, in Webentwicklung reinlesen müsste, weil ich das irgendwie thematisiere, dann hätte ich ein Problem, das würde ich versuchen zu umgehen.
Mhm. Ja, ich gehe davon aus, dass man wahrscheinlich sowieso, auch wenn es in Metaphern oder irgendwie umgesetzt ist oder in Analogien, dass man eigentlich wahrscheinlich sowieso immer nur über das schreibt, was einem irgendwie ein bisschen nahe liegt oder was man halt irgendwie kennt in
anderen Sachen. Genau, das denke ich auch.
Das nimmt dir dann auch keiner mehr ab, ne?
Richtig, das ist es.
Ja, Alexander, so schnell geht's. Wir sind eigentlich quasi von der Zeit schon durch. Viertelstunde war angesetzt. Du hast das eigentlich ganz gut gemacht, das ist gut gelaufen, ist wunderbar. Jetzt kann ich dir das Feld noch überlassen und kann sagen, wenn du jetzt nochmal so richtig Werbung machen willst für dein Buch und nochmal so richtig die Leute anziehen willst, dann darfst du das jetzt machen. Ansonsten muss ich sagen, ich bedanke mich, das war ziemlich ausführlich und sehr gut.
Sehr gerne.
Du darfst jetzt noch was immer oder die Tante grüßen. Oder die Oma.
ja, kauft alle mein Buch. Ja, Rubia Peus ist unfassbar toll.
Gut, dann musst du noch mal sagen, wie es heißt.
Es heißt Rubia Peus 1 Trauma. Ja, das war's schon von Alexander Marling. Nein, ich hasse so penetrante Werbung, will ich es mal nennen.
Ja, klar.
Und die will ich jetzt hier auch an der Stelle nicht machen. Ich freue mich natürlich für jeden, der mein Buch liest und noch mehr, wenn es der Person auch gefällt. Das ist halt immer noch mal so ein Ding. Und dass jemand das Geld nicht als in irgendein schlechtes Buch versenkt sieht, wenn er mein Buch liest. Und das ist für mich das Wichtigste. Und an die Autoren will ich hiermit einmal sagen, dass natürlich auch beim Schreiben immer der Spaß an der Sache dabei sein sollte. Und wenn der nicht gegeben ist und man versucht, auf Krampf zu schreiben, dann funktioniert es nie. Ist meine Meinung.
Okay. Dein Buch gibt's auch bei den üblichen Verdächtigen, Amazon, Thalia und so weiter. Und es
gibt
Print und E-Book, ne?
Ja, beim Print sind wir so ein bisschen noch am Aufschieben. Also da weiß ich noch nicht, wann es kommt. Da muss sich der Verlag noch dazu äußern, aber es kann so lange auch nicht mehr dauern. Also bis jetzt ist nur das E-Book erhältlich, aber die Printversion kann nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Alles klar. Wunderbar, Alexander. Ich danke dir.
Ich danke dir.